mit Fabian. Hallo, schön, dass ihr dabei seid und Gruselmusik ab. Wir gehen heute nämlich auf Entdeckungstour in alte, verstaubte Gräber und besuchen Mumien. Na, wie fühlt sich eure Angst bisher an?
Wenn ich Angst bekomme, kribbelt es überall im Körper, mein Herz pocht schneller, ich krieg Gänsehaut und ich krieg wackelige Knie.
Du kriegst ein komisches Gefühl im Bauch. Wenn ich richtig dolle Angst habe, dann pocht mein Herz richtig so niu, 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 niu.
Und all diese Gefühle, die werdet ihr heute ganz bestimmt nicht haben. Kakadu-Reporter Klaus Lokschen hat nämlich die freundlichste Mumie der Welt gefunden. Und zusammen mit den beiden können wir jetzt ganz sicher auf Tour gehen in alte Pyramiden, in alte Gräber und die spannende Welt der Mumien entdecken. Viel Spaß!
Ich kenne so ein Buch, der kleine Drache Kokosnuss. Da habe ich Mumien gesehen von Ägypten.
Ich dachte, da wären nur Bandagen und man würde die Augen sehen, wie man das von Comics oder so kennt. Und ja, das war was ganz anderes.
Man erkennt nicht mehr klar den Unterschied, wo ist jetzt der Körper und wo sind jetzt zum Beispiel die Einbandagierung oder sowas.
Irgendwie komisch, weil also das war ja mal ein Mensch irgendwie, die im Prinzip da rumliegt, komplett erhalten und erstarrt. Schon ein bisschen komisch dann.
Entschuldigt meine Stimme. Die ist noch etwas eingerostet. Ja, einfach keine Übung mehr. Ich habe ja auch über 3000 Jahre mit niemandem mehr gesprochen. Als ägyptische Mumie. So einbalsamiert und bandagiert. Ja, ich hatte sogar eine Totenmaske. Sieht gut aus, ja. Und einen schweren Sarkophag. Ziemlich eng anliegend. Sehr körperbetont. Obwohl ich noch ein junges Modell bin, meine ältesten Mitmumien auf dieser Welt sind mitunter einige tausend Jahre älter als ich. Ja? Aber ich helfe gerne mit, ein wenig Licht in die Geheimnisse unserer Welt zu bringen.
Mumifizierungen sind nicht allein in Ägypten durchgeführt worden, sondern in vielen Regionen dieser Erde. Die älteste von Menschen präparierte Mumie ist über 7000 Jahre alt und stammt aus Chile in Südamerika. Aber die Mumifizierung durch den Menschen ist nur eine Variante, den Körper für die Ewigkeit zu konservieren. Mitunter macht das die Natur auch von ganz allein. Wilfried Rosendahl ist Direktor des Mannheimer Reichs-Engelhorn-Museums, in dessen Haus sich zahlreiche Mumien befinden.
Mumien sind Tiere oder Menschen, die auch längere Zeit nach ihrem Tod noch Haut und Haare, Muskeln, sprich Weichteile haben. Nach dem Tod gibt es die Verwesung und Zersetzung und der Körper wird wieder abgebaut, damit er wieder als Energie in den Boden zurückgeht. Aber manchmal passieren Dinge, dass eben nicht nur das Skelett, sondern auch viel mehr übrig bleibt. Aus den verschiedensten Naturräumen passiert die Mumifizierung, die Erhaltung ganz alleine. Und das ist auch keine Geschichte der letzten 100 oder 1000 oder 50.000 Jahre. Mammute aus dem Eis kennt man. Es gibt sogar Dinosaurier-Mumien. Also Mumie ist eine ganz, ganz alte Geschichte in unserer Lebensgeschichte der Erde.
Und dennoch ist es in der Natur eine riesengroße Ausnahme, dass der tote Körper nicht verwest, sondern zur Mumie wird.
Die Verwesung von gestorbenen Menschen und Tieren ist zu 99,9% der Fall. Mumien sind was Besonderes. Sie flüchten vor dieser Zersetzung. Aber ein Schlüssel zur Mumienwerdung ist Wasser weg. Wir haben sehr viel Wasser im Körper und alle Prozesse, die helfen, das Wasser aus dem Körper zu bringen Das passiert zum Beispiel in Wüsten, in trocken-heißen Wüsten oder auch in kalten Wüsten, wo das Wasser verdunstet. Die helfen sehr schnell, dass der Körper erhalten bleibt, weil nämlich dann die Haut lederartig wird, der Körper trocknet ein, die Muskeln trocknen und dann mögen auch die Würmer, Maden und Insekten das nicht mehr, sie kommen nicht mehr hinein.
Die Bandbreite der Mumienwelt in ihren vielen Facetten zu erkunden, das ist wie eine Fahrt mit dem Aufzug durch Zeit und Raum. Eine Fahrt, auf der spannende Haltestellen liegen.
Nächste Etage, ägyptische Mumien.
Es ist interessant, die ältesten Mumien Ägyptens sind reine Naturmumien. Das heißt, die Natur hat erstmal gezeigt, wie die Körperhaltung geht.
Die Natur, naja. Ursprünglich begrub man die Toten bei uns im alten Ägypten ganz einfach in Erdlöchern, ja, im Wüstensand. Durch die große Trockenheit und Hitze verdorrte der Körper schnell und mumifizierte auf natürliche Weise.
Die Menschen haben es gesehen. Sie haben es vielleicht nicht verstanden, dass ihre wieder geöffneten Gräber, wo wieder neue Menschen bestattet werden sollten, plötzlich ja, Menschen zeigen, die nicht vergangen sind. Der Mensch möchte gern immer eine Erklärung für etwas. Es wurde vielleicht festgestellt, das muss etwas Besonderes sein, etwas Göttliches sein. Auch für die zukünftigen versterbenden Menschen sollte der Körper erhalten sein.
Allmählich setzte sich die Vorstellung durch, dass der Körper nach dem Tod intakt bleiben müsse. Man nahm an, dass Seele und Körper während der Reise durch die Unterwelt anfänglich zwar getrennte Wege gehen, sich aber vor dem Totengericht im Jenseits schließlich wiederfinden. Und da sollte dann der Leib zum Rückzugsort für die Seele werden. Um dieses Wiedererkennen zu garantieren, durfte der körperliche Zerfall, die Verwesung, also gar nicht erst einsetzen.
Wenn der Körper dann weiter lebt, also es war ja ihr Glaube, dass die Mumien dadurch, wenn der Körper erhalten bleibt, dass die Person dann das ewige Leben dadurch findet.
Für die Beisetzung im Wüstensand war das Klima also okay, um aus den Toten auf natürliche Weise Mumien werden zu lassen. Und diese Bestattungsart geschah meist auch weiterhin bei der ärmeren Bevölkerung. Aber wer reich und mächtig war, oder gar Pharao, also Gottheit und König gleichzeitig, der wollte seinen Status auch über den Tod hinaus demonstrieren. Der ließ sich den Tod was kosten.
Ja, ja, so war das. Da musste man schon tief in die Tasche greifen. Oh, kennt man ja.
Nur die Adligen und die Pharaonen wurden ja mumifiziert, weil die es sich leisten konnten.
Da stellte man aber schließlich fest, dass in gemauerten Gräbern, in Sarkophagen oder gar in Pyramiden die Natur bei der Mumifizierung nicht mehr behilflich ist. Einfach viel zu schattig, zu kühl. Ohne gleißende Sonne, ohne ständigen Luftstrom begannen die Leichen zu vermodern. Da musste was Neues her. Da musste der Mensch künstlich eingreifen und eine Technik entwickeln.
Nach und nach wurde die Körperhaltung perfektioniert, so wie wir es dann von den Pharaonen kennen.
Ja, und das haben die Balsamierer gemacht. Damals ein aufstrebender, aber nicht gerade ehrenvoller Beruf. Nur sie hatten ihre Arbeitsplätze nicht ohne Grund, oft außerhalb der Städte. Meist in der Nähe unserer Nekropolen, also Totenstädte, Friedhöfe. Denn ihre Arbeit war alles andere als appetitlich. Ja, aber daran mag ich mich eher ungern erinnern. Ja.
Nächste Etage, seltene Handwerke, Mumifizierer.
Der Leichnam wird dann erstmal, naja, dem werden die ganzen Organe dann erstmal rausgemacht. So war es bei den Ägyptern.
Wenn ich jetzt daran denke, dass die Ägypter denen das Gehirn durch die Nase rausgezogen haben, dann denke ich mir dann schon, dass es ein bisschen eklig gewesen sein muss, aber ja.
Für Ägypten ist der Einbalsamierungsprozess detailliert beschrieben. Der Museumsdirektor Wilfried Rosendahl.
Da weiß man, dass solch ein Prozess, solch ein Bearbeitungsprozess 40 Tage hat dauern können, dass die Körper dann in Salz gelegt worden sind, was die Flüssigkeit entzieht, dass man den Bauchraum geöffnet hat, die inneren Organe entnommen hat, zum Teil auch in extra kleinen Krügen zur Bestattung vorbereitet hat, dass andere Körperteile nicht verwendet wurden, dass man den Bauchraum wieder ausgestopft hat mit Textilien und anderen Dingen, dass man den Körper wieder aufgebaut hat, dass man die Haut behandelt hat mit Balsamierungssubstanz, dass man es eingerieben hat mit Harzen und mit Honig. Man hat das Gehirn herausgenommen bei den Ägyptern. Da wurde dann Asphalt hineingegossen zur Konservierung. Also es war ein aufwendiges Verfahren.
Nächste Etage. Naturkosmetik. Salben. Balsam.
Der Begriff Mumie kommt von der Salbe, die man im alten Ägypten verwendet hat, Mumia. Und es kommt aber auch aus dem Arabischen. Und so wurde es dann abgeleitet auf Mumie.
Ja, der Junge kennt sich gut aus. Mumie und Asphalt. Das ist zumindest in der ursprünglichen Sprachbedeutung dasselbe. Denn unser Name stammt, genau gesagt, vom persischen Wort Mumia ab und bedeutet Erdpech, Bitumen. Ein Naturbalsam, das eigentlich nichts anderes ist als Asphalt, der heute wohl zum Straßenbau verwendet wird. Ein schwarzer, harziger Naturstoff, entwässernd und keimabtötend. Mit dem hat man uns balsamiert, ja? Sodass wir danach so dunkel aussahen wie das Erdpech selbst. Und dann hat man uns auch gleich so benannt. Mumie. Aber noch mal einen Schritt zurück. Um mich trocken zu bekommen und Maden und Käfer abzuschrecken, hat man Unmengen von Salz gebraucht. 250 Kilogramm, das sind 500 Päckchen. Die muss man erstmal im Lebensmittelladen auftreiben.
Die Ägypter dachten, dass das Herz das Allerwichtigste ist. Alle anderen Sachen sind nicht wichtig, aber das Herz hält den Körper am Leben. Und so wurde dann erst alles rausgenommen, gereinigt und dann wurde das Herz wieder reingelegt.
Marc Loth vom Ägyptischen Museum in Berlin erklärt während einer Führung mit Kindern, warum das so war.
Also das Herz war für die Ägypter das wichtigste Organ, das sie hatten. Sie glaubten, dass man mit dem Herzen denkt und fühlt. Und deshalb war es wichtig, dass das Herz am besten im Körper drin ist. Und ganz richtig, nach dem Tod dachte man, da gibt es eine Gerichtsverhandlung im Totenreich. Und das Herz kann dann darüber entscheiden oder sagt dann aus, wie ich mich verhalten habe.
Nächste Etage. Leinentücher, Bandagen.
Und dann wird man in Stoff eingewickelt. Also mit Leinen wird man eingewickelt und das Leinen ist das teuerste an der Mumie, weil man ganz viel Stoff verbraucht hat. Also mehrere hundert Quadratmeter konnten das sein.
Ich glaube, er wurde bandagiert, weil das Öl danach dann noch dran bleibt und eben nicht abläuft.
Ich meine, er wurde bandagiert, damit keine Insekten an ihn herankommen und dass er nicht dann zerfällt.
Einbandagiert hat man, damit die Öle und die ganzen Lüfte nicht weggehen und damit er besser erhalten bleibt.
Ja, dann mitunter noch eine Totenmaske aufgesetzt, oder? Kunstvoll auf das Leinen gemalt und fertig war man für das Totenreich. Ja. Naja, dann natürlich noch ein paar Grabbeigaben waren immer dabei. Ja.
Marc Benecke ist ein bekannter und weltweit tätiger Kriminalbiologe, der sich mit der normalen Verwesung von Körpern, aber auch mit Mumifizierung bestens auskennt. Er glaubt nicht, dass Bandagieren unbedingt notwendig gewesen wäre.
Grundsätzlich wurden im ägyptischen Bereich gerne mal Binden verwandt. Der Grund dafür ist natürlich, dass man dann auch nicht mehr viel sieht. Das heißt, wenn man jetzt eine Person in so Binden einwickelt, dann weiß man auch nicht so ganz genau, was da drin ist. Das ist also auch noch ein bisschen, sagen wir mal, Zauber- und Zirkuseffekt.
Ja. Seine Meinung eben. War aber praktisch. Über all die Jahrtausende. Ja, hier und da mal etwas schief gewickelt, aber angenehm zu tragen und hat den Körper gut in Form gehalten, ja? Die Mode ist bei uns Mumien nicht so kurzlebig.
Letztlich bringt eine menschliche Mumie nur wenige Kilogramm auf die Waage.
Ich schätze mal so 10, also 5 bis 15, würde ich mal so schätzen.
Man wiegt am Ende, also sagen wir mal, ich habe 100 Kilo gewogen, als ich gestorben bin. Dann wiege ich am Ende, wenn ich richtig ausgetrocknet bin, als Mumie noch 20 Kilo oder so. Also das ist ganz, ganz verrückt, wenn man so eine Mumie hochhebt.
Nächste Etage, Party Service.
Es gab mal eine Mode, dass reiche Menschen in England vor allen Dingen, die haben sich also Mumien kommen lassen, besonders ägyptische, und haben dann bei so einer Art Party an einem großen Tisch, alle rumstehend, also gebildete Leute, haben dann die Mumien ausgewickelt und haben dann geguckt, was sie daran finden.
Ja, echtes Unboxing. Auswickelparty nannte sich das. Wir Mumien als Partygag. Kaum zu glauben, sowas.
Mit Hochspannung verfolgten die Gäste, wie der Gastgeber die Mumie Stück für Stück von ihren Bandagen entblätterte. Fanden sich schließlich darunter keine Amulette, Papyrusrollen oder sonstige eingewickelte Grabbeigaben, war die Enttäuschung oft groß. Mitunter kam aber auch Unerwartetes zum Vorschein.
Man sieht dann, das ist zum Glück ein bisschen dokumentiert, teilweise auch sehr interessante Käfer. Also da wissen wir schon, richtig vergiftet hat man die auch nicht.
Kennt ihr die Geschichte vom Oberhofmeister Wahr? Als der ausgewickelt wurde, fanden sich auch eine Maus und eine Eidechse, die sich zwischen die Tücher geschlichen hatten. Naja, natürlich auch mumifiziert. Ja, da hatte der Einbalsamierer geschlampt. Nicht richtig aufgepasst.
Nächste Etage. Campingbedarf. Schlafsäcke.
Meine Mumie braucht was Warmes für die Nacht. Hätten Sie Mumienschlafsäcke im Angebot?
Der Mumienschlafsack heißt natürlich nur so, weil man darin aussieht wie eine Mumie. Man ist eng anliegend und auch von einem Kopfteil umhüllt, so als wäre man von oben bis unten einbandagiert. Nicht für, aber aus Mumien ist in der Vergangenheit allerdings schon einiges hergestellt worden.
Nächste Etage, Arzneimittel.
Oh, ich hab Kopfschmerzen. Ich glaube, ich muss mal Mumia Vera nehmen.
Nicht einmal 100 Jahre ist es her, dass hier in vielen Apotheken ein Arzneimittel mit dem Namen Mumia Vera angeboten wurde. Das Kilo für 12 Goldmark. Das war viel Geld damals. Das Präparat bestand tatsächlich aus zu Pulver zermahlenen ägyptischen Mumien. Äußerlich oder innerlich angewandt, sollte es gegen zahlreiche Krankheiten helfen. Gegen Knochenbrüche, Epilepsie, Husten, Halsweh, Kopfschmerzen, Schwindel. Gewirkt hat es wohl, wenn überhaupt, nur durch die Einbildungskraft des Konsumenten.
Mit Ramses saß heute in der Bar der Gatte der Frau Potiphar und aß von einem Feigenblatt gehackte Mumie mit Spinat. In der Bar zum Krokodil am schönen blauen Nil.
Da aß der Ramses von einem Feigenblatt gehackte Mumie mit Spinat, texteten die Comedian Harmonists vor fast 100 Jahren.
Nächste Etage. Künstlerbedarf. Farben. Pigmente.
Und dann noch 100 Gramm Mumienbraun, bitte.
Tatsächlich. Nicht nur zu Arzneien wurden Mumien pulverisiert, auch zu Farbpigment für die Ölmalerei. Das nannte sich Mumienbraun. Da kann man sich fragen, auf welch alten Gemälden der farbintensive Ton aus jahrtausendealten Leichnamen auch heute noch hervorsticht. Erst 1964, also vor nur gut 50 Jahren, war damit Schluss. Da fand man es dann doch unschicklich, zerbröselte Körper für künstlerische Zwecke zu verwenden. Kann man schließlich auch verstehen.
Was heißt denn hier unschicklich? Das war eine handfeste Unverschämtheit. Ja, aber es geht noch heftiger.
Man hat mehrere hundert Mumien in Ägypten in den Lokomotiven verbrannt als Heizmaterial.
Nächste Etage. Geschichtsarchive.
Mumien gab es nicht nur in Ägypten. Man fand sie auch in Südamerika, im peruanischen Hochland und in Asien, in Papua-Neuguinea und Ozeanien. In Europa kennen wir wegen des feuchteren Klimas nur Sonderformen der Mumifizierung wie Moorleichen oder Gletschermumien, zum Beispiel den 1991 in den Ötztaler Alpen gefundenen Ötzi. Für die Wissenschaftler erlauben all diese Mumien einen Blick in die Vergangenheit.
An Mumien kann man auch erkennen, wie sie gelebt haben, soweit ich weiß, was sie gegessen haben, woran sie gestorben sind, noch wie alt sie waren. Ob es Mann oder Frau ist.
Mumien sind das beste Archiv, was ich mir vorstellen kann. Dann ist natürlich die Erbsubstanz der Leute drin. Da kann man sehen, wie die Leute vorher gewandert sind und wo die Familien herkamen und so. Dann sieht man, an welchen Erregern sie gestorben sind vielleicht und welche sie einfach nur in sich hatten.
Bei der Mumienanalyse des vor 3300 Jahren geborenen Pharao Ramses II. Wurde festgestellt, dass er etwa 90 Jahre alt geworden ist, rund 1,73 Meter groß war, eine stark gekrümmte Nase hatte und henna-gefärbte Haare. Die Forscher fanden zudem heraus, dass er unter zahlreichen Altersgebrechen wie Rheuma gelitten hat und vermutlich an einer Blutvergiftung durch eine Entzündung im Unterkiefer gestorben sein muss. Gute Zahnärzte gab es damals sicherlich noch nicht. Ganz schön viele Einzelheiten, die man auch noch tausende Jahre nach seinem Tod bei der Untersuchung seiner Mumie hat sammeln können. Möglich macht das modernste Medizintechnik. Dazu wird die Mumie tatsächlich in die Klinik gebracht.
Wir haben eine Mumie, die hat was in den Händen. Die hat zwei Hände geschlossen auf dem Bauch liegen. Wir haben lange Zeit nicht verstanden, was ist in den Händen. Wir haben dann in den Computertomographen geschaut, was sehen wir da? Das sind Milchzähne von Kindern. Eine Frau von der Küste Perus, 500 Jahre alt, nie in unseren Kulturkreisen gewesen, ganz andere Kultur, bewahrt Kinderzähne auf. Und das Aufbewahren von Kinderzähnen ist etwas, was uns sehr bekannt vorkommt. Und ich hatte hier eine Führung, da sagte so ein kleines Mädchen, ja, die kenne ich, das ist die Zahnfee.
Mumien, mega knackig und schief gewickelt, unser Kakadu-Radio-Feature. Den ganzen Beitrag, den könnt ihr nochmal nachhören im Netz www.kakadu.de.
Hallo?
Tiger und ich spielen manchmal Kochshow. Aber mal unter uns, die Katze hat keine Ahnung vom Kochen.
Star-Koch Kakadu stellt sein neues Nudelrezept vor.
So, heute zeige ich euch, wie ihr etwas kochen könnt, das schnell geht, billig ist und auch noch herrlich aussieht.
Ah, toll. Ein Rezept für jeden Tag.
Ja, oder wenn ganz spontan Gäste kommen. Also, auf die Tellermitte dekoriert ihr ein Stück Butter. Dann nehmt ihr rohe Spaghetti, brecht sie in Stücke. So, und steckt sie von allen Seiten in die Butter. Ihr könnt das Ganze noch mit etwas Petersilie verzieren. So zum Beispiel.
Ja, aber Kakadu, das ist ja ungenießbar.
Tiger! Es geht schnell, es ist billig, es sieht toll aus. Schmecken kann es nicht auch noch.
Hier bei Deutschlandfunk Kultur übernehmen jetzt die Kollegen der Tonart und wir hören uns am Sonntag wieder. Ab 7.30 Uhr gibt es im Kakadu Frühaufsteher eine Geschichte über zwei ganz besondere Freunde. Und ab 8.05 Uhr sind wir im Hörspieltag unterwegs auf einer Kakadu-Reise. Wohin nochmal genau? Wir sind da in...
Ulm
ist eine Stadt im Süden Deutschlands, in Baden-Württemberg, um genau zu sein. Frage an die Kinder vor Ort, warum lohnt sich Ulm?
Also ich finde in Ulm toll, dass es das Ulmer Münster gibt, weil da war ich auch schon zweimal und das sieht wirklich toll aus.
Ich finde in Ulm die Eisdielen toll, da gibt es das beste Eis, glaube ich.
Also mir gefällt an Ulm, dass man alles besichtigen kann.
Ich mag den Ulmer Weihnachtsmarkt sehr gerne.
Ich mag die Friedrichsau, weil man da so schön spielen kann, weil das so schöne Natur ist.
Okay, klingt ziemlich cool. Spätestens mit dem besten Eis Deutschlands hattet ihr mich. Mehr über Ulm gibt es dann am Sonntag in einer Kakadu-Reise. Ich bin Fabian und wünsche euch bis dahin ein gutes Wochenende. Macht's gut. Tschüss.